Zur Ausgabe
427.
Zur Ausgabeadresse nicht gefunden.
Begrüßen euch
417.
Vom linksdrehenden Radio.
Das ist nämlich die 506.
Ach so.
Ach so, ich habe 400 gesagt. 500, natürlich.
Natürlich?
Hallo. Natürlich. Hallo,
ach so.
Hallo Krex, hallo Jens.
Ich verstehe offenbar alles falsch heute.
Ja, ne? Vor allem, wenn ich das sage. Das ist manchmal so ein Sprung in der Tasse.
Das ist wie so eine Wut, die dann in mir wächst.
Gegen mich?
Na, freilich.
Warum?
Na, weil du hier immer... wieso nicht?
Na?
Weil ich sonst... Es fällt mir schwer, Wut auf jemand anders zu richten.
Wollen wir einfach rausgehen und das klären? Tschüss.
Die Sendung endet, wie sie begonnen hat, mit einem
fröhlichen...
Ach so. Ein ungeplantes Ende.
Mit einer fröhlichen Anfang. Tagesparole. Nadel und Ronny siegt. Ich hoffe, ich darf im Laufe der Sendung noch auflösen, was es damit auf sich hat.
Aber wir reden nicht so viel über Brücken.
Das werden wir sehen. Das werden wir noch sehen, Freundin Blase.
No?
Freundin Blase?
Sagt man das so, oder? Wenn man sauer ist?
Ja, das stimmt.
Das ist vorsauer, würde ich sagen. Aber naja, also, Details.
Reiße dich ein bisschen zusammen.
Ja. Reiße dich ein bisschen. Es ist Deutsch in Kaltland.
Beides trifft zu.
Sagt man, ne?
Ja. Es sind Ausländer-Rauswochen.
Ja, bei Lidl und Aldi im Angebot gibt es vielleicht bald die Staffage.
Ja.
Also hier, Mistkolben, nee, wie heißt es?
Mistkolben,
ja. Lidl und Aldi stehen in dem Fall für Bundesregierung und Opposition im Sinne von CDU, ne?
Ja, wahrscheinlich. Stimmt.
Die einen brechen den Asylgipfel ab, also die CDU, und die anderen führen
irgendwie Sachen
unter anderem Grenzkontrollen ein.
Ja, und reden darüber, Lager an den Binnengrenzen zu errichten.
Konstruieren Notlagen.
Genau, streichen Sozialleistungen. Was bundesverfassungsgerichtswidrig sein dürfte.
Da kann man nochmal grüßen an Gerhard Schröder, der jetzt offensichtlich auch wieder mitregiert in Form von Lars Klingbeil, der gestern gesagt hat, es gibt kein Recht auf Faulheit.
Ach so,
das
hat
ein gewisser Herr Schröder 2001, noch vor Hartz IV, aber damit
die
einleitend.
Die Kamellen werden auch wieder
das
ist doch. Und vor allem dieselben Zielgruppen quasi. Ne? Wir hatten in der letzten Sendung vor einem Monat ein Interview zum Thema Bürgergeld und Hass auf Bürgergeld und dieser Eskalationsspirale und die Geflüchteten, wie Anfang der 90er. Und immer mal wieder zwischendurch.
Laut Umfragen sei das Thema Migration auch das wichtigste Thema der Leute im Landeswahlkampf gewesen. Zeigte sich unter anderem, also repräsentierte sich auch bei der MDR-Sendung kurz vor der Wahl mit allen SpitzenkandidatInnen. Wo es gefühlt 50% der Zeit um Abschiebungen ging. Ganz altes sächsisches Thema natürlich. Und ganz wichtiges landespolitisches Thema. Ich bin immer noch entgeistert, bis heute.
Ich dachte, das größte oder wichtigste Thema für die Menschen ist soziale Gerechtigkeit.
Ja, aber das hat sich dann in den Umfragen nicht so gespiegelt.
Okay, das ist auch, wahrscheinlich ist es so ein leerer Graf oder so. Soziale Gerechtigkeit, was bedeutet das? Mehr abschieben, damit es mir besser geht, was gar nicht stimmt.
Ja, das ist auch eine Form von sozialer Gerechtigkeit, im Sinne von, dass Leute so tatsächlich denken.
Ja.
Aber.
Und immer mehr, ja, wahrscheinlich. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind auch Zielscheibe davon. Ja, wir haben eine krasse Eskalationsspirale. Also in meiner Blase wird ja wirklich auch so sachlich darauf hingewiesen, dass Angriffe wie in Mannheim und Solingen nichts mit der großen Gruppe, heterogenen Gruppe von Menschen mit Migrationsgeschichte zu tun hat. Aber außerhalb dieser kleinen Vernunftblase scheint es gar nicht zu verfangen.
Sind wir die letzten drei Vernünftigen? Die Frage haben wir, glaube ich, letzte Zeit uns öfter mal hier gestellt im Radio. Ne? Also drei kannst du jetzt ersetzen mit einer anderen geringen Zahl. Ne?
Jetzt hier im Raum.
Im Raum, ja.
Na gut, das sind ja nur drei.
Wir können ja mal eine Straßenumfrage machen.
Eine Straßenbahn machen?
Eine Straßenumfrage.
Ach so.
Mit dem Mikro rumlaufen und wir haben 1000 Leute gefragt. Das ist irgendein Spiel, ne?
Familienduell, da hast du aber natürlich dann wieder das Leipzig-Problem.
Ja, das stimmt.
Kannst ja mal in Dresden rumlaufen.
Ja, ich glaube, Dresden ist repräsentativer für Sachsen. So kann man das sagen.
Dresden hat nur noch drei intakte Brücken.
Da haben wir es wieder.
Tja, heute sind wir alle Brücken.
Heute ist Brückentag hier im Radio.
Das ist klar.
Wir sind trotzdem da. Ne?
Die Muldenbrücke wird weitergebaut.
Nee.
Stand gestern in der Zeitung.
Ah, ja. Hä? Wurde das angehalten zwischendurch?
Ja, da gab es wahrscheinlich irgendeinen Baustopp. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausführlich gelesen.
Gut.
Ich weiß gar nicht,
was das ist. Das ist natürlich eine Top-Nachricht.
Ich bin auch gerade.
Die Autobahnbrücke.
Aber die steht doch schon, was muss man in die bauen?
Ja, die wird gerade gebaut. Neu. Ich glaube, da wird eine Seite auch erneuert oder so.
Ah. Ja, also momentan stehen die beiden alten Brücken noch und eine dritte neue wird quasi daneben gestellt.
Ja.
Also für mich hat die immer funktioniert, wenn ich drüber bin.
Ja. Ja.
Nö, das ist, das galt ja auch auf der Carola-Brücke lange Zeit. Ne?
Ich bin vor ein paar Monaten auf die Carola-Brücke mit dem Auto gefahren. Da ist die Polizei hinter mir hergefahren und hat gesagt, das geht nicht und hat mich zurückgeschickt.
Übrigens, das, ich kann jetzt momentan nicht dafür, dass wir gerade über Brücken reden. Ne? Das geht jetzt nicht von meiner Carola-Brückenzeit ab.
Ach so.
Später, die dann später nochmal im allgemeines Potpourri aus Sachsen teilkommt, ja?
Na, die ist einfach, die wurde ja gebaut.
Ja, ja, die saniert.
Viele Brücken wurden gebaut.
Und da ist Autofahren drauf verboten.
Ah.
Außer für Taxis und Rettungswagen.
Genau. Auch nach der Sanierung.
Ja.
Wieso redet ihr jetzt über Brücken?
Ich habe über die Polizei geredet.
Ach so, eigentlich gut. Über die Polizei.
Ja, ja dann. Na klar.
Und dann kein auch Problem. Teilweise über Taxen.
Ja. Mhm. Ich fuhr auch gerade über so eine kleine Holzbrücke am Ring, am Willkommenszentrum. Kennt ihr den? Da hatte ich kurz auch Angst. Was ist jetzt, wenn die einbricht?
Mit meiner
Sparkasse. Nee, mit dem Fahrrad.
Ah. Mhm. Na, die kenne ich da, aber ich fühle mich da wohl.
Ja, da ist Fahrradfahren verboten.
Aha.
So, Interessantes Polizei, am Rande.
Ja. Gleich nochmal Bescheid sagen. Ja. Wusstet ihr, dass Landtagswahlen waren?
Nee.
Nö, uninteressant.
Am Sonntag sind auch Landtagswahlen in Bieberg,
Brandenburg. Doch, später erst, nämlich am 22. Vernahm ich.
Mhm. Also in zwei Wochen oder was?
Am Sonntag
in... Ja, also einer Woche.
Einer Woche.
10 Tage.
Sonntag in einer Woche. 8 Days.
10 Tage. 9.
Achso, ist ja Freitag, stimmt.
Ja.
Telefonstreich.
Die Wahlen in Sachsen und Thüringen waren und irgendwie war es so wie erwartet, muss man leider sagen. Oder
underwhelming.
Habt ihr das anders erwartet?
Nee.
Ich habe anders gehofft.
Ja, klar.
Das ist Erwartung, Hoffnung, was ist das heute alles noch wert?
Ja, ja, ja.
Und während es in Thüringen total eskaliert ist mit dem prägnanten, also am faschistischsten Faschisten an der Spitze der AfD, ist es in Sachsen eingehegt, eskaliert, wenn man das so sagen kann.
Seit wann, also seit wie vielen Jahren, seit ungefähr welchem Zeitpunkt denkt ihr, okay, die politischen Zustände, was auch immer, sind so bekloppt eingerichtet, viel bekloppter kann es nicht mehr werden? Ich denke, das Gefühl seit 2015 mindestens. 2015 war auf jeden Fall so ein Break, wo mir das völlig vor Augen war.
Das stimmt. Oder 2014 vielleicht, als Pegida so groß wurde vielleicht schon. Ne? Und auch die CDU in Sachsen. Da war alles prekär, aber so erträglich prekär.
Ja, es war so, ja, es ist
aber auch nur ein Rückblick, oder?
2013 gab es die Lichtelläufe im Erzgebirge, das war auch sehr erschreckend. 2013 gab es auch in Leipzig schon so Erhebungen von Bürgern gegen Geflüchtete. Mhm. Also es hat so...
In der Zeit war die NPD noch im Landtag?
Ja, eben. Viel krasser, ne? Mit 9,2% 2004 und dann nochmal 2009 mit der Hälfte. Ne?
Mit der Hälfte,
ja. 5,9.
Ja.
Und dann hat sie die AfD mit 4,8 gebracht oder so.
Genau. Und eigentlich war der große Aufwuchs der AfD 2019 von 9% auf 27% oder 28%. Das war der große Anstieg. Jetzt haben sie nochmal 3% draufgepackt in Sachsen. 2,5.
Ja, von paar 30 Sitzen auf 40, ne?
Ja. Aber ich finde, Thüringen ist schon noch mal, sieht schon nochmal anders aus. Von einer linksgeführten Landesregierung zu einer AfD, die über allen anderen Parteien ist, stärker als alle und eine ledierte Linke. Mehr als halbierte. Und ein neuer autoritärer Akteur auf der Landkarte, ne? Die BSW, meine ich.
Ach so. Ich dachte jetzt
autoritär FDP. Strukturiert, autoritär orientiert, wie sagt man?
Autoritär geführt.
Geführt und auch in seiner Programmatik oder in ihrer Programmatik mit so autoritären Zügen, oder?
Ja.
Unter anderem deswegen haben wir.
Ach.
Deine Kubiak ans Telefon geholt.
Er forscht an der Humboldt-Uni in Berlin.
Als Soziologe.
Können wir gleich noch was sagen? Wir müssen wahrscheinlich eine Musik vorher machen.
Ja.
Wir haben auch müssen.
Ne?
Wir müssen.
Da sind wir hier vom Öffentlich-Rechtlichen zugezwungen.
Und gehen wir jetzt schon in die Vollen?
Welche Vollen? Ja, ich glaube, es wäre gut.
Vielleicht schaffen wir keins mehr.
Jetzt komme ich hier mit meinem Brückenthema gar nicht
mehr. Ja, die Antilopengang hat ein neues Album veröffentlicht. Naja. Ist es neu?
Fast.
Ich kriege ja nichts mit.
Halb fast.
Ich habe mir das gerade angehört und ich wirklich kann das sehr empfehlen. Ich kann Antilopengang eigentlich nicht mehr so richtig hören, die älteren Sachen. Das, ja, aber das ist wirklich sehr grandios. Sind wirklich sehr lyrische Texte, vielleicht auch so ein bisschen, oh Gott, ich bin keine Musikkritikerin, reifer oder die gehen irgendwie so rein. Die berühren.
Also wenn man die Musik als reif bezeichnet, das wäre eine Rezension für Melodie und Rhythmus gewesen.
Gott.
Die Antideutschen sind jetzt reifer. Und da hören wir jetzt mal weg von hier.
Mhm.
Weg von hier, Antilopengang, neues Album.
Super, muss
jetzt
man sagen.
Jetzt sagt wieder jemand, nicht so wirklich neu.
Findest du das Punkrock würdig, diesen Titel?
Naja.
Darf man hier das Label Punkrock drüber stülpen?
Das erinnert mich an so Toten Hosen.
Ja, genau. Stimmt.
Kommen die nicht auch aus demselben? Ah, die sind Berlin mittlerweile, aber früher?
Turbotronic Spätphase?
Was?
Mit Toten Hosen gemischt. Gut. Vielleicht. Ja. Achso, nee, aber ich kann ja. Tokotronic ist ganz anders. Das sind ja eher eben so Epen.
Tokotronic.
Ja.
Ne? Ja. Wir haben mit Dani Kubiak gesprochen. Haben wir gesprochen. Wegen der Landtagswahlen. In allen Landtagswahlbezirken. Also
in drei Bundesländern wird gewählt. Zwei sind Ur und eins kommt.
Und da wohnt er.
Darunter.
Und promovierte zu einem sehr schönen Titel oder mit einem schönen Titel, die unendliche Geschichte der ostdeutschen Identität, ist wie gesagt Soziologe. Und we talked with him.
Genau, und wir haben ihn gefragt, jetzt nach den Wahlen, wie er darauf blickt und ob seine Befürchtungen und Erwartungen eingetreten sind. Das war die erste Frage. Ist.
Hallo erstmal, danke, dass ihr mich eingeladen habt, hier sprechen zu können. Das sind drei Fragen und ich glaube, und dann sind gleichzeitig auch noch ganz viele verschiedene Ebenen drauf. Ihr habt es ja auch schon anmoderiert, auch gleich sofort mit dem Wahlergebnis der AfD anmoderiert. Ist das schon mal eine Beobachtung, dass wir sehr viel über dieses Wahlergebnis reden und uns gar nicht so viel mit den Wahlergebnissen der anderen beschäftigen. Das war so eine erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung ist, dass es auch sehr schnell losging, dass man in der Medienberichterstattung eigentlich kaum noch über die Folgen der Wahl gesprochen hat und was das auch für die Menschen in den jeweiligen Bundesländern bedeutet, sondern es sehr schnell um Berliner Politik ging, um die Ampel und was man jetzt in Berlin machen sollte. Das ist etwas, das ist zum Beispiel eine Befürchtung, die dann auch eingetreten ist. Viele andere Sachen waren ja irgendwie schon klar. Also man wusste ja schon, dass AfD und auch BSW sehr stark werden würden und man wusste auch, dass Regierungsbildung schwer wird. Und das Dritte, das habe ich auch erwartet, das habe ich schon Anfang des Jahres immer wieder gesagt, dass September und Oktober für Ostdeutschland-Forscher eine Zeit wird, in der man sehr, sehr viel nach der eigenen Expertise gefragt werden wird. Und genau das passiert auch gerade. Also ich habe da das Taz-Interview angesprochen, aber es gibt auch extrem viele andere Möglichkeiten für mich gerade meine Expertise zu nennen. Also man wird jetzt ständig gefragt und es wird dann wieder in den nächsten 5 Jahren aber wahrscheinlich auch wieder weniger werden.
Da hast du ja Glück, weil wir sind jetzt quasi verbunden mit jemandem, der in Brandenburg wohnt und ja die Wahl noch vor sich hat im Gegensatz zu den anderen beiden Ländern. Musst du dazu jetzt auch schon Rede und Antwort stehen oder wie guckst du da drauf? Ist ja jetzt wirklich gleich.
Also tatsächlich ist auch das schon so und auch es gibt auch schon ganz viele Anfragen für den Wahlabend selber und für danach. Wo ich dann wieder irgendwas erklären soll, ne? Und das ist ja auch ganz lustig. Ich wurde irgendwann im Mai nach den Europawahlen oder im Juni waren die, ne? Im Juni nach den Europawahlen hat mich der WDR angefragt und die Redakteurin bat mich, dass ich doch bitte in dem 5-Minuten-Interview mal die ostdeutsche Seele erklären soll. Da habe ich mich natürlich lange mit beschäftigt, wie ich jetzt in 5 Minuten die ostdeutsche Seele, also die ostdeutsche Seele erkläre. Gleichzeitig habt ihr das ja gesagt, also ich bin in Ost-Berlin geboren und aufgewachsen und ich bin auch immer noch identitär doch sehr stark der Ost-Berlin verwachsen, bin aber schon lange, weil meine Eltern nach Brandenburg gezogen sind, ich da lange gemeldet war und mittlerweile selber in Brandenburg lebe, wahlberechtigt in Brandenburg und ja, da steht jetzt eine Wahl vor der Tür und auch ich werde dann noch meiner Stimme gefragt.
Gehen wir mal in Medias Res und springen vielleicht gleich mal auf diese Osterzählung. Also ich bin auch immer damit konfrontiert, irgendwie, also je nachdem, mit wem man spricht, wird immer gesagt, naja, guck mal, hier im Westen wird die AfD, jetzt bin ich wieder bei der AfD, auch so ganz krass stark gewählt. Das ist jetzt sozusagen ein bundesweites Phänomen. Und dann gibt's wieder die eindeutigen Zahlen aus dem Osten, wo die AfD irgendwie mit mindestens einem Drittel der Stimme irgendwie die stärkste Kraft ist, also etabliert ist bis ins Tiefste oder sozusagen elektoral erstmal etabliert ist. Was würdest du sagen? Gibt es sozusagen eine bundesweite extrem rechte Rechtsruck-Tendenz, wenn man Rechtsruck sagen will? Oder haben wir es schon mit dem Ostthema zu tun? Und wenn ja, woran liegt das? Das sind schon wieder zwei Fragen.
Ja, es ist halt beides, ne? Also ja. Es gab jetzt auch letztens in der Taz eine sehr, sehr gute Datenjournalistinnen, die mal die Wahlergebnisse von rechten Parteien, also Parteien rechts der CDU, für jeden Wahlkreis seit 1990 aufgeführt haben. Und was man, die haben das so in Karten dargestellt, kann man auf der Taz immer noch nachgucken. Und was sie zeigen konnten, ist, dass der Westen mittlerweile so braun wählt, wie der Osten noch in den 90ern gewählt hat. Teilweise brauner, ne? Also die Wahlergebnisse werden in braunen Farben abgebildet und umso brauner der Wahlkreis ist, umso mehr haben halt für rechte Parteien gestimmt. Und deswegen stimmt es natürlich, dass eben auch im Westen auch immer stärker rechts gewählt wird. Ich finde, man kann auch an der heutigen Bundestagsdebatte sehen, wie krass der Diskurs schon nach rechts verrückt ist, wo dann die Grünen-Abgeordnete Katharina Dröge sagt, wir sind die Partei der inneren Sicherheit und wir kümmern uns um die Sicherheit, während halt die Parteien um die CDU und auch FDP und so mittlerweile ganz klare Antimigrationsdiskurs führen. Also dass so ganz klar ist, dass irgendwie so Grundrechte egal sind, Hauptsache Migration wird weniger. Und daran kann man, glaube ich, schon was sehen, ne? Dass die Grünen jetzt die Parteien der inneren Sicherheit sind und das sich auf die Fahne schreiben, wie so ein Diskurs auch nach rechts verschoben ist. Und dann ja noch die dritte Frage, was ist, ne, diese Spezifik im Osten und was wir in relativ vielen, wenn man so Studien zu politischen Einstellungen neben Studien zum Wahlverhalten hält, dann sehen wir halt, dass ein Aspekt ist, dass im Osten einfach tatsächlich häufiger das gewählt wird, was man auch in seiner politischen Einstellung sowieso hat. Und das hat natürlich ganz viel mit der Erklärung zu tun, dass es ein weniger etabliertes Parteiensystem gibt, dass es die Bereitschaft gibt, einfach immer mal jemand anderen, eine andere Partei zu wählen, dass das BSW natürlich da zum Beispiel auch dadurch sehr erfolgreich werden konnte, weil halt man sagt, okay, da ist eine neue Partei, dann wähle ich halt die. Ich habe mal mit Studierenden und einem Experten auch aus Magdeburg zusammen, haben wir das mal in einem Seminar uns überlegt, was sind jetzt die Gründe für den Wahlerfolg dieser rechter Parteien im Osten. Und wir hatten so einen ganzen Strauß an Erklärungen. Ja? Und manche von den Erklärungen haben auch was mit Ostdeutschland zu tun. Transformationserfahrung, nicht etabliertes Parteiensystem, anderes Verständnis von Demokratie. Sascha Kowalczuk sagt ja auch eben auch eine stärkere Suche nach autoritären Angeboten. Ja, ich will einmal wählen und dann will ich aber eigentlich, dass ich gekümmert wird. Und Demokratie ist aber auch ganz viel sich selbst kümmern und Selbstwirksamkeit zu erfahren und aber vielleicht auch eine ostdeutsche Erfahrung, dass eben oft auch man nicht selbstwirksam werden konnte, weil Politik halt oft auch woanders gemacht wird und man nicht so richtig darauf Einfluss nehmen kann. Also ne, es gibt so Spezifika, die das Wahlergebnis im Osten erklären, aber es gibt natürlich auch Sachen, die sind halt gesamtdeutsch, ja, also ein rechtsextremes Weltbild, Antimigrationseinstellungen, diese ganze Erzählung von Überforderung und der Kommunen und sowas alles. Also man findet beides. Und vielleicht letzter Satz dazu. Ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir in Deutschland die Situation haben, dass wir dann halt immer so sehr über den Osten reden können, was denn da schon wieder los ist und dass dadurch wir nicht die Entwicklung im Westen so wahrnehmen, wie wir sie wahrnehmen sollten und deswegen immer glauben, das sei ein Problem, was man jetzt im Osten abstellen muss und dann wird das schon und dabei so ein bisschen vergisst, dass man eigentlich auch mal gucken muss, was passiert hier eigentlich in der gesamten Bundesrepublik und bei unseren Nachbarländern. Ne? So. Also die Westdeutschen müssten ja nur nach Westen fahren, um zu sehen, wie eine Gesellschaft nach rechts rückt. Und dafür müssten sie gar nicht in ihren eigenen Osten gucken. So.
Wenn du gerade erzählt hast von diesem Datenjournalismus, ich hatte diesen Artikel auch gesehen mit den Karten ab 1990 der Bundesrepublik sozusagen. Weißt du, ob es dort bei diesen Wahlergebnissen jetzt also vornehmlich im Westen auch das, ich sag mal, Phänomen gab, wie jetzt gerade bei den letzten beiden Landtagswahlen, dass halt sehr viele, auch junge Menschen, eben, sagen wir mal, mindestens rechte, sehr rechte Parteien wählen. Für mich war das einfach so als Fakt, war das so ein bisschen überraschend im Sinne von, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, weil das Klischee ja doch immer andersrum aussieht.
Ja, also ich weiß es nicht sicher. Ich würde davon ausgehen, dass es nicht so war. Ich habe auch nochmal geguckt, Bundestagswahlergebnis, weil ja gerade Christian Lindner auch da so ein Snippet gemacht hatte, wo er einer Vertreterin von einem 80.000 Menschen Verein, ich weiß nicht genau, wie die hießen, aber es sind so Leute, die die sich um junge Perspektiven kümmern und die haben 80.000 Mitglieder und sie hat gesagt, warum hängt ihr immer noch an der Schuldenbremse, obwohl doch wir alle, also unser Verein sagt, also wenn es nach uns jungen Menschen geht, investiert lieber, weil das ist für unsere Zukunft viel besser, als wenn ihr an dieser Schuldenbremse glaubt. Und da hat Christian Lindner geantwortet, dass er darauf hinweisen möchte, dass doch die FDP bei der Bundestagswahl ein super starkes Ergebnis hatte und deswegen sozusagen seine Wählerinnen ja offensichtlich gesagt haben, dass sie die Schuldenbremse wollen. Und dann hatte ich mir das Wahlergebnis nochmal angeguckt. Und bei der Bundestagswahl waren die jungen Menschen stärkste Partei Grüne, 23%, zweitstärkste FDP mit 21%. Dann kam, glaube ich, SPD, CDU, und AfD hatte da irgendwie 8 oder 9%. Und das war Bundestagswahl vor 3 Jahren. Ne? Also da war das sozusagen noch so, wie man sich die Jugend vorstellt, eher links, ja, oder linksliberal, kann man das vielleicht nennen. Und ich glaube aber, dass dieser krasse Wandel, dass es dafür mindestens 2 Erklärungen gibt. Tatsächlich schreibe ich auch gerade einen Artikel darüber mit einem Kollegen zusammen, der sich sehr viel mit TikTok beschäftigt, dass es da zwei Aspekte gibt, die zu betrachten gibt. So wie ich gerade gesagt habe, dass Ostdeutsche eben eher bereit sind, auch ihr Wahlverhalten zu verändern. Ja, also mal hier, mal da die Partei zu wählen und dann aber auch wieder eine andere Partei zu wählen. Nicht so festgelegt sind wie jemand, der 60 ist. Also ich glaube auch, wenn ich 60 bin, dann habe ich wahrscheinlich bis dahin immer die gleiche Partei gewählt, weil irgendwann hat man sich ja festgelegt. So ist das bei jungen Leuten eben auch. Die sind viel, viel eher wählen die nach dem, was, nach denen, danach, was gerade gesellschaftlich am stärksten verhandelt wird. Und das war eben 2021 und vor allen Dingen 2019. Zur Europawahl war das eben noch Klimawandel. Und die Erzählung des Klimawandels findet medial ja kaum noch statt. So, das ist jetzt schon wieder ein Nischenthema geworden. Und abgelöst hat es halt die Erzählung Migration. Dass Migration sozusagen die große Herausforderung für die Gesellschaft ist. Und ich glaube, dass das eine Erklärung ist. Also der mediale Diskurs der öffentliche Diskurs hat sich verändert. Und junge Menschen überlegen halt dann, wo ist das Angebot für mich? Und es ist ja nicht die Mehrheit, aber ein relativ großer Teil in Thüringen und Sachsen zumindest haben sich entschieden, dass die AfD da für sie anscheinend das richtige Angebot macht. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, der, glaube ich, sehr stark unterschätzt wird und wo tatsächlich ja die Linkspartei zumindest ein paar Akteurinnen gefunden hat, die da auch einen Gegenwind produzieren können. Nämlich, ich mache auch politische Bildung an Schulen und alle Jugendlichen, mit denen ich dort zu tun habe, alle, also wirklich alle, 100%, außer die, die keine Smartphones haben, das sind 2, alle wissen, was die AfD will. Alle haben schon AfD-Videos gesehen, haben die Inhalte der AfD gesehen. Die sagen mir alle, wie sie die Plakate auf der Straße finden, weil auf den AfD-Plakaten hier in Brandenburg stehen Inhalte drauf. Auf den CDU- und SPD-Plakaten sind Gesichter. Gesichter von alten Menschen. Und bei der AfD stehen Inhalte drauf. Alle wissen, was da draufsteht. Alle wissen, was da verhandelt wird. Nicht alle stimmen zu. Viele stimmen nicht zu. Aber trotzdem wissen alle, was da verhandelt wird. Und gleichzeitig wissen die kaum, was die anderen Parteien eigentlich wollen. Weil junge Menschen sich vor allen Dingen in Social Media bewegen. Meine Tochter ist 16 und sie jedes politische Thema, was wir diskutieren, wenn sie kommt, kommt aus irgendeinem TikTok oder Instagram Reel. Und dann redet sie mit mir über Politik, weil sie da irgendwas gesehen hat. Und da kommen halt die anderen Parteien nicht vor. Das heißt, die Inhalte der anderen Parteien kommen überhaupt gar nicht erstmal zu den Empfängerinnen, den jungen Menschen, sodass die sich überhaupt damit auseinandersetzen könnten. Aber die AfD kommt halt dort an. Was eben, und ich glaube, das ist ein bisschen Trugschluss. Es ist nicht so, dass nur weil TikTok, weil die AfD auf TikTok so stark ist, wählen jetzt alle AfD. Aber alle wissen, was die wollen. Und die, und umso, dadurch kann man sich sozusagen eher dazu entscheiden. Und ich glaube, dass das wirklich verschlafen wurde und dass da auch verschlafen wurde, dass man, wenn man dann da ist, wenn man auf Social Media geht, dann auch so, da auch so funktionieren muss, wie halt die Plattformen funktionieren. Ne? Also Instagram und TikTok sind halt Plattformen, die vor allen Dingen über Visualität funktionieren und die halt sehr stark mit Emotionen arbeiten. Und ich habe ja gesagt, ne, es gibt die Links-Parteimitglieder, die da sehr gut unterwegs sind. Und mir fällt halt die Heidi Reichenick ein, die eine der wenigen, überhaupt eine der wenigen PolitikerInnen ist, die man überhaupt sieht. So, ja, die überhaupt virale Hits hatte mit ihren Videos. Karin Ley kommt jetzt auch dazu, auch eine auch bei der Linkspartei, wenn ich richtig weiß. Aber ne, also da die Aktentasche von Scholz, die hat es natürlich auch geschafft. So, Fun Fact, die Aktentasche von Scholz hat was mit der Forschung von meinem Kollegen zu tun, zu TikTok, dass es sie überhaupt nach TikTok geschafft hat. Aber ne, trotzdem ist sozusagen das Angebot dieses Accounts noch nicht so, dass der sich jetzt in die For You Pages von jungen Menschen spielt. Ja, das ist eher was für uns Erwachsene, also für uns Ältere, die dann irgendwie gucken, was macht der Bundeskanzler da? Aber das ist nicht so, dass die Aktentasche von Olaf Scholz jetzt groß diskutiert wurde. Maximilian Krah wurde die ganze Zeit diskutiert. Es ging ganz viel, ich habe politische Bildung kurz vor der Europawahl gemacht, ganz viel darum. So. Und die meisten fanden den richtig scheiße. Und manche haben auch gesagt, ja, der sagt doch schon ganz gute Dinge. Ne? Junge Leute entscheiden sich sowieso viel eher noch nach dem, was gerade on vogue ist, was sie wählen. Und sie werden kaum noch angesprochen. So, also meine Tochter hat noch nie eine lineare Fernsehsendung geguckt.
Genau. Finde die Linie total wichtig und ganz persönlich habe ich auch so im Kopf, also in Sachsen mit Blick auf die Wahlergebnisse, ist die Linke bei den jüngeren Leuten gar nicht so schwach, also viel, viel schwächer als die AfD und die CDU, aber nicht so schwach. Aber trotzdem ist es eine relativ kleine Gruppe, so, ne, muss man sagen. Und vielleicht um den Move zu machen, es gibt die Älteren, die die Wahlen auch entscheiden, ne, so in den ostdeutschen Ländern, die auch immer älter werden, wo BSW, CDU, AfD vielleicht jetzt gar nicht die stärkste, oder weiß ich nicht genau, kann ich nicht genau sagen, je älter die Leute werden, desto weniger wählen sie, glaube ich, wieder AfD werden. Aber gleichzeitig verschwinden, du hast es so ein bisschen angedeutet, die großen Themen wie Klimawandel, Demokratie, Queerness und so weiter, die drohen auch angesichts der Regierungsbildung in Sachsen, Thüringen, vielleicht auch Brandenburg, so ein bisschen wieder unter die Räder zu geraten. Und ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, aber sozusagen haben wir jetzt sozusagen eine Überrepräsentanz älterer Meinung in den Parlamenten oder der älteren Wählerinnen mit den konservativen Parteien, mit den extrem rechten Parteien, mit so einem autoritären Angebot, wie es BSW macht. Ist das nicht auch gefährlich?
Ja, einerseits, andererseits. Also ich glaube, das hat gar nicht so viel mit Alter zu tun, sondern es muss halt einfach gelingen, diese Themen wieder also klar zu machen, warum diese Themen so relevant sind. Ist aber irgendwie schwer. Ne? Klimawandel ist halt irgendwie auch ein Thema, wo man so, ne, in so eine, vielleicht auch in so eine Hilflosigkeit immer mehr verfällt, weil man denkt, was kann man noch tun? Ja, also ich war jetzt in den letzten Jahren relativ häufig in den USA. Hab da so Roadtrips gemacht, schon selber nicht keine gute Klimabilanz für mich selber. Aber wenn man dann sozusagen sieht, wie in den USA die Gesellschaft funktioniert, wie viel Plastik, wie groß die Autos, wie viel Benzin, dann war ich auch so ein bisschen, okay, es ist verloren. Ja, also irgendwie da wieder in so eine Positiverzählung zu kommen, ist, glaube ich, das eine. Und ich glaube, das hat weniger mit Alter zu tun, auch deswegen, weil ich mir auch so ein bisschen denke, ne, die Omas gegen rechts, eine der größten organisierten Gruppen gegen rechts, das sind eben nicht Junge, das sind die Omas gegen rechts, so, ja. Und die sind wirklich, also auch in Berlin, richtig stark, es sind richtig viele, ja, die da kommen. Also es ist nicht so, dass das Alter alles entscheidet, sondern ganz im Gegenteil, Ich war auch gestern auf einer Veranstaltung, da war das auch, das ist ein Generationenkonflikt. Ich glaube, Jan Böhmermann hat einen meiner Meinung nach sehr schlauen Text in der Zeit geschrieben und der hat gesagt, die eigentlichen Konfliktlinien sind gar nicht alt und jung, Ost und West, links oder rechts. In der Politik natürlich schon, aber so in der Gesellschaft sicherlich auch nicht, sondern eigentlich ist die Konfliktlinie, ob es gibt Leute, die wollen, dass es so wird wie früher oder dass es so bleibt, wie es ist. Und es gibt Leute, die wollen, dass es weitergeht. Plurale Demokratie ist immer Veränderung. Plurale Demokratie bleibt nicht stehen. Es ist, bleibt in ihrer Entwicklung nicht stehen. Und eigentlich würde ich sagen, ist da die Konfliktlinie. Und ich würde sagen, man sieht genauso junge Menschen, die eigentlich sozusagen wollen, dass alles so bleibt, wie es ist oder wieder so ein bisschen wird, wie es früher war, wo man noch, ich mache jetzt hier so Anführungszeichen, wo man noch ein richtiger Mann sein konnte. Gibt es genauso junge Leute, ne, die so in ihrem Identitätsstress sind und nicht wissen, was bedeutet es jetzt, Mann zu sein. Genauso gibt es ältere Leute, die eine Fridays for Future Demo nach der anderen besuchen und eine Bundstadt Braun Demo auf dem Marktplatz irgendwo in der Brandenburgischen Kleinstadt organisieren nach der anderen. Ja, also das, sondern es geht wirklich eher darum, habe ich verstanden, dass plurale Demokratie immer Veränderung und Transformation bedeutet? Und bin ich bereit, mich darauf einzulassen? Da gibt es natürlich strukturelle Gründe, warum das nicht alle schaffen. Ja, warum jetzt auch nicht jeder irgendwie so jeden Tag eine Demo organisieren kann, weil sie bei Edeka in der Kasse sitzen müssen oder weil sie ihre Mutter pflegen müssen und so. Es gibt viele strukturelle Gründe, warum sich nicht alle einbringen können. Und die brauchen natürlich dann auch irgendwie ein Politikangebot, was halt irgendwie die Infrastruktur aufrechterhält, damit die Leute nicht in so einen Abstieg geraten. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die so aktiv werden und dass die wieder auch das Gefühl haben, so eine Selbstwirksamkeit zu erleben. Na, wir hatten jetzt hier im Vorgespräch auch über Räume gesprochen, so barrierearme Räume, wo man sich treffen kann, die irgendwie immer mehr verschwinden. Ich hatte mal Forschung im ländlichen Raum in Brandenburg gemacht. Und wir hatten dann den Ortsvorsteher, der hat uns total unterstützt, dass wir die Leute da interviewen können und so. Und er hat sich auch richtig gefreut, weil er meinte, wir haben hier so einen Gemeindesaal und den können wir jetzt im Gemeindesaal mal eine Gemeindeversammlung machen. Und wenn ich eine Gemeindeversammlung mache, dann darf ich den nämlich sogar kostenlos nutzen. Und dann musste der aber von seinem Ortsteil 17 Kilometer zum Amt fahren, um sich dort den Schlüssel zu holen, um dann in seinem Ortsteil den Gemeindesaal aufschließen zu können. Ja, die haben einen richtig geilen Raum, so wo sie sich treffen könnten, aber da dürfen sie nicht rein, dürfen sie nur rein, wenn sie halt eine Gemeindeversammlung machen. Also treffen sie sich auf ihren privaten Grundstücken. Da sitzt aber, das eine private Grundstück gehört einem Nazi, das andere gehört irgendwie dem Linken. Die treffen sich natürlich dann nicht mehr zusammen.
Geht das dann auch so in die Richtung, was du in dem Taz-Artikel mit erwähnt hast? Da erwähnst du den PISA-Test, bei dem Sachsen ja zum Beispiel ganz gut abschneidet. Gleichzeitig das offensichtlich nicht das ist, worum es bei diesem immer wieder getroppten Thema Bildung geht. So geht das in die Richtung, was du meinst, dass es da so an ja Bildung im Sinne von politischer Bildung, Vernetzung, dass sowas eben eher fehlt und dafür PISA natürlich überhaupt kein Indikator ist, wa?
Ja, genau. Also tatsächlich ist es ein Thema seit meiner Abi-Rede. Ich wurde damals gewählt, ich sollte damals eine Abi-Rede halten. 2001 habe ich das gemacht. Und ich habe den Leuten gesagt, wir sollten uns hier gar nichts einbilden. Wir haben jetzt hier bloß gute Noten erreicht, aber das heißt noch lange nicht, dass wir gute Menschen sind. Gab es ein bisschen Applaus, aber auch viel Widerspruch. Und ich glaube, dieser PISA-Test ist so ähnlich. Ja, also nur weil ich in Mathe und Deutsch gut bin, heißt es noch lange nicht, dass ich Demokratie verstanden habe. Das gesagt, ist natürlich trotzdem wichtig, dass Leute in Mathe gut sind, weil wir reden ja heute an dem Tag, an dem die Brücke in Dresden eingestürzt ist. Also wir brauchen schon auch gute Statiker. Ja, also gute Statiker und dann auch gute Ingenieure und dann auch gute BauarbeiterInnen, die das dann irgendwie alles bauen. Also es, ne, es ist nicht, also wir brauchen gut Leute, die gut in Mathematik sind, aber wir brauchen natürlich auch Leute, die sozusagen gut in Demokratie sind. So. Ja, weil Demokratie wird eben nicht nur von funktionierenden Brücken und schnellen Autos gehalten, sondern auch davon, dass Leute, das, was ich eben schon gesagt habe, dass Leute eben auch wissen, wie so eine plurale Demokratie wirklich funktioniert und auch schon in der Schule gelernt haben, was Selbstwirksamkeit bedeutet. Dass man als Schülersprecherin und Schülersprecher wirklich was erreichen kann. Dass man wirklich angehört wird. Dass man in seinem Betrieb, in dem man dann später arbeitet, tatsächlich beteiligt wird, eine Teilhabe hat und nicht irgendwie in der Demokratie lebt und gleichzeitig aber irgendwie in einem total undemokratischen Arbeitsverhältnis sich befindet. Naja, also dieses, das gehört ja irgendwie auch dazu. Also Gesellschaft ist ja eben nicht nur Mathe und Physik und Deutsch, sondern eben auch zusammenleben und zusammen wirksam sein.
Wir hatten am Anfang über Räume gesprochen, die man sich erhält, die man finden muss, die es gibt. Wir stellen uns immer die Frage nach so Wahlen, wie geht's weiter? Wovor haben die Leute Angst? Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen Einblick geben in der Richtung, was du aus Brandenburg vielleicht kennst. Und also was machen gerade die Vereine, die Menschen, die Zivilgesellschaft? Wie bereitet man sich auf sowas vor? Und was passiert eigentlich in der Großstadt? Und was, ja, wir haben auch diese Debatte in Sachsen natürlich immer. Ihr müsst mal raus aufs Land kommen, da aus eurem Leipzig raus und so, ne? Vielleicht, also das wären so zwei Richtungen, die mich noch mal interessieren würden, was du dazu denkst.
Also es braucht, es braucht verschiedene Strategien. Die eine Strategie ist, solange noch keine autoritäre Partei, rechtsextreme Partei in der Regierung ist, ist ja auch noch viel Struktur auch da. Die muss genutzt werden und ich glaube, sie muss aber teilweise auch genutzt werden, um sich darauf vorzubereiten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sowohl in meinem Institut, in dem ich arbeite, auch als auch in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, gibt es immer noch relativ viele Leute, die so eine Haltung haben, so, das wird schon nicht so schlimm. Das so, gestern habe ich mit jemandem gesprochen und meinte, was machen wir jetzt, wenn die AfD dann doch in Sachsen oder Thüringen doch jetzt irgendwie Regierungsverantwortung bekommt? Naja, jetzt wird es ja noch nicht passieren, in 5 Jahren ist es vielleicht erst soweit. Woher kommt diese Sicherheit? So, ja, also am Institut hatten wir letztens ein Gespräch. Es gibt einige, die sind schon seit 10, 15 Jahren, sind ja eigentlich schon im Warnmodus und andere sagen, naja, so schon wird es schon nicht werden. So. Und ich glaube, dass eine Strategie tatsächlich sein muss, zu wissen, okay, es ist jetzt noch nicht so schlimm, wie es sich vielleicht manchmal anfühlt. Man kann noch relativ viel machen. Das fühlt sich für Menschen, die von Rassismus betroffen sind, in Ostdeutschland auch ganz anders an, als für mich als weißen, heterosexuellen, mittelalten Mann. Ich habe noch tatsächlich noch sehr viel mehr Freiräume auch und trage damit möglicherweise auch nochmal eine Verantwortung. Aber sich das erstmal klar zu machen, also sich auch gedanklich darauf vorzubereiten, gibt es ja jetzt gerade ein sehr, sehr gutes Buch von Arne Semsrott, Machtübernahme, der sagt, ja, wir dürfen nicht so naiv sein und immer davon ausgehen, wir können das schon verhindern, sondern wir müssen uns auch darauf vorbereiten, was dann passiert. Und ich glaube, sozusagen, und jetzt gibt es eben noch, die staatliche Förderung für Demokratieprojekte, es gibt Zivilgesellschaft, die relativ eng auch noch mit staatlichen Institutionen zusammenarbeiten können. Es gibt in vielen Kommunen die Bereitschaft, auch mit der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, mit der Kultur und was auch immer. Es ist noch nicht alles weg, aber sich wirklich darauf vorzubereiten, was wäre eigentlich wenn? Und dann braucht es ja eigentlich tatsächlich eine Autarkie. Also dann braucht es eigentlich Projekte, die unabhängig davon sind, ob es Demokratieförderprojekte und ein Demokratiefördergesetz und sowas alles gibt. Und ja, also ich bin da jetzt nicht gut drauf vorbereitet. Ne? Also ich bin jemand, der gut warnen kann, der das irgendwie als Wissenschaftler, und das ist auch mein Job irgendwie, der das beschreiben kann. Aber ich kann jetzt nicht so viele praktische Tipps geben, das ist nicht meine Expertise. Ich könnte halt auch nicht so eine Brücke in Dresden bauen. Aber ich kann halt darüber reden, was schiefgelaufen ist, vielleicht, dass sie jetzt zusammengebrochen ist, ne? Warum Infrastruktur in Deutschland immer weiter zurückgespart wird. Reden kann ich darüber. Deswegen fällt es mir immer schwer, ne, so wirklich jetzt so Handlungsempfehlungen zu geben. Ich weiß, dass hier in dem Ort, in dem ich lebe, in dem Brandenburger Ort, in dem ich lebe, ein relativ kleiner Ort, in dem es eine relativ starke demokratische Zivilgesellschaft gibt, Leute genau darüber nachdenken. Also wo sind die Räume, in die wir uns zurückziehen können, wenn es tatsächlich darum geht, Widerstand zu leisten? Das ist noch lange nicht so weit, ja. Also es geht jetzt überhaupt noch nicht darum, einen Widerstand, also in so einen Underground-Widerstand zu geben, aber sich irgendwie da auch vorzubereiten und da. Und ich glaube, jetzt vielleicht der letzte Satz dazu, und das ist so ein bisschen was, ich war auch gestern auf einer Diskussionsveranstaltung und ich hatte das schon sehr häufig. Und dann war die Frage, was kann ich denn tun, wenn meine Nachbarn mir erzählen, dass die AfD doch eigentlich die demokratischere Partei ist, weil 30% haben die gewählt. Wie kann ich die denn überzeugen und so? Und ich glaube, dass es darauf keine Antwort gibt, weil ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt sozusagen einen großen Anteil von Menschen, die auch gar nicht bereit sind, darüber zu diskutieren. Ich habe das immer mit so einem Beispiel bei uns hier im Ort. Es gibt ja bei uns im Ort so einen rassistischen Schläger. Also der hat tatsächlich zugeschlagen schon. Der ist jetzt auch verurteilt. Der sitzt im Sommer immer am Strand. Der sitzt da. So. Und dann kam, meinte letztens meine Frau zu mir und meinte, vielleicht wäre es mal gut, wenn wir mit dem mal reden, ja, weil der ist ja auch nur, also tatsächlich hat er auch ein relativ schweres, eine ziemlich schwere Biografie, den kennt man hier im Ort so. Und ich habe gedacht, nee, eigentlich müssen wir nicht mit dem reden, sondern eigentlich müssen wir mit allen anderen am Stand reden und sagen, Leute, nur zur Info, wenn was ist, wir stehen hier zusammen. Ja, und dass das, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe ist, ne, dass wir wegkommen müssen davon, immer darüber zu reden, wie können wir verhindern, dass die AfD gewählt wird, das ist auch wichtig, aber dass wir viel stärker dazu hinkommen zu wissen, wo sind eigentlich unsere solidarischen Netzwerke für den Fall der Fälle und sich da selbst zu vergewissern. Und das ist etwas, was ich immer mehr mache, ne, also dass ich hier im Randburg auf Veranstaltungen gehe und gucke, wer ist da so, wer geht da hin, wo sind die Leute, auf die ich mich dann verlassen könnte, um auf den Worst Case irgendwie vorbereitet zu sein.
Daraus kann man ein bisschen raushören, dass du offensichtlich zum Beispiel nicht vorhast, dein Örtchen in Brandenburg zu verlassen.
Ich bin vor 7 Jahren hergezogen. Ich bin ja aus der Berliner Blase wirklich rausgezogen. Und ich musste auch, man muss auch dann, wenn man das macht, auch wirklich lernen, das, was da ist, zu nutzen und auch mit den Leuten zusammenzuarbeiten, anstatt zu glauben, ich komme jetzt hier als Berliner und bringe jetzt hier meine Ideen mit. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich gelernt habe. Ich gestehe aber auch, ich habe jetzt Urlaub in der Eifel gemacht im Sommer. Ist auch schön da. So, es gibt ganz viele auch, und ich glaube, das muss man ja auch ernst nehmen. Es gibt jetzt dieses, ne, gehen oder bleiben, kann man doch im Osten bleiben und so. Es gibt so viele Menschen, die können das gar nicht so frei entscheiden. Ja, aus strukturellen Gründen können die nicht einfach sagen, ich ziehe hier weg. Und allein für die muss man ja bleiben. So. Weil irgendwie, also auch für mich gibt es private Gründe, die jetzt erstmal aus denen klar ist, die nächsten 10 Jahre bin ich hier nicht weg. Und bin hier, werde auch in Deutschland bleiben und werde nicht irgendwie woanders hinziehen. Und für die ist es ja wichtig, dass auch die bleiben, die eigentlich die Kraft und die Stärke hätten zu gehen, dass vielleicht die auch sagen, nee, ich bleibe, weil ich hätte die Stärke zu gehen, aber da habe ich vielleicht auch die Stärke, hier den Leuten dann, die Leute zu unterstützen.
Die Antilopengang und?
Thorsten.
Ja, warum haben wir das gehört?
Weil es wunderschön ist.
Mhm. Wir haben vor einem halben Jahr oder so mal eine Egotronics-Sondersendung gemacht, ne? So war das damals. Erste Musiksendung, an die ich mich erinnern kann hier beim Linksreden-Radio.
Als Reminiszenz in Gedenken an Thorsten, der verstorben ist.
Und das in diesem Jahr. Das Lied scheint auch eine Reminiszenz zu sein, ne?
Das ist es in definitiv.
Gedenken an Thorsun.
Und ist auf diesem nicht ganz so neuen Album von heute.
Ja, wir haben einen kleinen Gag eingebaut. Das Album ist sehr neu.
Richtig. Und sehr gut.
Ein Gag.
Cool. Wir haben mit Daniel Kubiak gesprochen, seinerseits Soziologe von der Humboldt-Uni, wohnhaft in Brandenburg. Dort sind in 2 Wochen, also in 9 Tagen Wahlen. Ihr könnt dann nochmal nachhören bei Bedarf bei freie-radios.net oder auf linksdrehendes.de. Ne? So ist das.
Und die Prognosen, kann man sagen, für Brandenburg sind ähnlich, wie es so in Thüringen und Sachsen lag, wobei es einen Sondereffekt in Bezug auf die SPD gibt. Den Sondereffekt gab es mal in Thüringen mit der Linken.
Ne, jetzt, es gibt jetzt nicht mehr. Es gibt den Brutto-Effekt in Thüringen und es gibt den
Woidke-Effekt in.
Woidke, es ist.
Dietmar-Woidke.
Dietmar.
Genau.
Dietmar-Effekt in Brandenburg. Und es bleibt abzuwarten, wie sich der Dietmar-Effekt entwickelt.
Genau. In Thüringen hat er sich, der Bodo-Effekt sich nicht so dolle entwickelt, wobei die Regierungsunterhandlungen dort sehr spannend sind, weil nämlich die Mehrheiten alle nicht passen so richtig. Kann nur.
Und aber in Thüringen ist man Minderheitenregierung ja schon gewohnt.
Ist quasi, man das gewohnt. Und Bodo Ramelow hat, glaube ich, aktuell angeboten, dass man das ja machen kann mit BSW und SPD. Mit ihm als Ministerpräsidenten, das ist auch, da braucht man ein großes
Selbstvertrauen.
Selbstvertrauen. Herz. Aber es gibt die Umfragen, die sagen 40% oder?
Für wen?
Mögen ihn als Landesvater? So. Das ist schon, weiß nicht, was die Umfragen zum Björn Höcke sagen, aber das war dahinter, ne? Glaube ich.
Ja.
Ja.
Der alte Simmefahrer.
Der alte Simmefahrer, ja. Ja,
also Faschist halt.
Ne? Faschist. Und auch in Brandenburg drohen Grüne und Linke aus dem Landtag zu fallen. In Thüringen hat es die Grünen getroffen, trotz einer Campaign-Kampagne. In Sachsen fast die Linke. Wenn es nicht eine Direktmandatsklausel gäbe, die auch mit gewonnenen Direktmandaten den Einzug in den Landtag für die Landesliste oder Teile der Landesliste nach Stimmenanteil ermöglicht. Und sowas gibt es in Brandenburg auch.
Sogar mit nur einem
Richtig.
Direktmandat.
Darauf spekulieren darauf spekuliert zumindest die Linke, ob die Grünen da einen Stich sehen, das kann ich nicht sagen. Es gibt nicht so eine Metropole in Brandenburg. In Späth? Ja, oder Eisenhüttenstadt. Das ist super.
Ja.
Potsdam, weiß ich nicht.
Viele denken ja, Potsdam sei ein Ortsteil von Berlin, aber
Potsdam ist ja,
das liegt aber auch an der S7, was? Warum lässt man da eine S-Bahn durchfahren? Das verwirrt doch nur.
Ist ja auch sweet, Potsdam, aber irgendwie schon reich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also so, von wegen
Wohlstandsverwahrlost.
Griebnitzsee, holla.
Es ist so ein bisschen Dresden, aber in Brandenburgisch.
Ja, ein bisschen offener.
Haben die eine Brücke? Nicht
Dresden. Ja, viele, glaube ich.
Aber in Potsdam, nur ein ganz kurzer Exkurs, sie haben so eine kleine süße Innenstadt und da gibt es tatsächlich ein, zwei alternative Projekte mitten in dieser Innenstadt.
Ja, ja. Aber die Innenstadt ist absurd auch von Potsdam, finde ich. Die hat halt sowas Exerzierplatzmäßiges.
Ja, das stimmt.
Und auch am Griebnitzsee, da wo Günther Jauch und Konsorten wohnen, gibt es mindestens zwei alternative linke Projekte.
Ich habe schon mal wild am Griebnitzsee gecampt. Ich wusste aber nicht,
auf der anderen Seite.
Günter Jauch wohnt.
Ach, er war gerade nicht da.
Du hast bei Günter Jauch auf dem Gelände wild gecampt?
Das weiß ich nicht.
Das ist doch verjährt, oder?
Ja, das. Nee, das ist auch nicht verboten. Dass der dann nicht wild campen. Ist ja bei ihm auf dem Grundstück campen.
Ja, stimmt. Ja klar, war ja abgesprochen, natürlich.
Das ist super. Okay.
Da hat man eine kurze E-Mail geschrieben. Einen Tag später.
Hallo.
So, ne?
Genau. Wegen der Zeitzone kam die aber verzögert an.
Der Wiederabriss von Dresden hat am Mittwoch begonnen.
Richtig, ja.
Endlich.
Und schuld ist Holger Zastrow.
Genau. Genau. Also,
ja.
Unspektakuläres Ereignis. Eine Brücke stürzt ein, das kann passieren. Jetzt wird viel diskutiert, woran lag's, ne? Ich habe schon die Vermutung gehört, es könnte mit der Landtagswahl zusammenhängen. Das ist hier also der Teil der Carola-Brücke, auf dem die Fahrradfahrenden und die Fußgängerinnen und die Straßenbahn fahren. Also ja, quasi so ein linksgrün versifftes Projekt. Und dass die Brücke also vor Kram eingestürzt ist, ist eine Vermutung. Es gibt aber eine viel plausiblere. Es gibt nämlich einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Entfernung eines Graffitis und dem Zusammenbruch der Brücke. Und darüber würde ich eigentlich gerne am liebsten reden.
Stimmt, das waren Chloreinlagerungen.
Ja, genau. Und
die Beseitigerinnen verwenden Chlor.
Ja, sie behaupten, sie hätten das in dem Fall mit einem Vakuumverfahren gemacht.
Ja.
Und es ist natürlich auch nicht hundertprozentig weg. Also wenn man nah genug dran ist oder mit genug Zoom fotografiert, sieht man noch so schemenhaft.
Oh, das ist jetzt eine große Enthüllungsgeschichte.
Was da mal war, genau. Es geht um das berühmteste Graffito, ist sicherlich nicht das Beste, sicherlich nicht das Schönste, aber das berühmteste Graffito von Dresden. Unter der Carola-Brücke stand lange Zeit Nadel und Ronny und Herzen drumherum. Also offenbar eine Art Liebespaar. Nadel mit Doppel-Dö. Wie hieß man, wenn man in Dresden Nadel genannt wird?
Nadine, oder?
Nadine. Annette? Nee, Nadel, Nadine.
Was?
Ja, klar. Ja. Und es bot sich lange, wie ich finde, ein guter Anblick, wenn man auf der Altstädter Elbseite steht und unter der Brücke Richtung Neustädter Seite guckt, guckt man also auf diesen Brückenfuß, wo Nadel und Ronny drauf stand, drüber die Brücke und links davon das Finanzministerium und rechts
Innenministerium.
Die Staatskanzlei, oder?
Die Staatskanzlei, ja. Richtig. Irgendwo dahinter ist es im Museum, ja.
Ganz berühmte Ansicht von Dresden.
Das ist ja, daher kommt das Wort Canaletto-Blick, weil Canaletto ist italienisch für Nadel und
Ronny. Für unter der Brücke.
Ja,
ja, richtig. Genau, dieser Anblick bot sich ganz lange Jahre und...
Ach, das ist altes Graffiti.
Ja, das ist ganz alt. Ja, ja.
Hä? Und es gab ja auch.
Erläutert hier mal fürs Leipziger Publikum mal kurz so eine, also das ist wirklich eine Provinzposse, die ihresgleichen sucht.
Und man muss noch dazu sagen, dieses Graffito gab es aber auch noch mehr vermehrt in der Stadt.
Das kommt am Ende.
Ach so. Ja, ja. Hä, die Linkste hat so einen Comic zu Nadel und Ronny. Ich dachte, das ist deren Idee.
Also das Graffito gibt es ganz lange und warum es aber sozusagen stadtpolitisch diskutiert wird, wollen wir vielleicht kurz erläutern. Es gibt diesen Holger Zastrow in Dresden, der war früher bei der FDP, jetzt hat er seine eigene Partei, so BSW-mäßig, aber nur für Dresden.
Team Zastrow.
Team Zastrow, genau. Und der hat also seit langen Jahren das Interesse, dass dieses Graffito wegkommt und hat immer wieder den Stadtrat damit beschäftigt, weil es seiner Meinung nach natürlich den Anblick von Dresden stört, weil in Dresden natürlich alle alte Gebäude sehen wollen, ne? Und nicht hier so, ne?
Nadel und Ronny. Mhm.
Genau. Und die Stadt hat tatsächlich 12.000 Euro dafür ausgegeben, also erstmal bewilligt, dann ausgegeben, um dieses Graffito zu beseitigen. Der erste Versuch war im Juli, da war gerade, stand der Elbe relativ hoch. Der war erfolglos. Die sind also beim ersten Buchstaben hängen geblieben. Der war auch nicht weg. Die haben dann abgebrochen und vom 4.9. ist, glaube ich, die letzte Meldung in den verschiedenen Medien. Da waren sie dann, also da haben sie es nochmal versucht und waren erfolgreich Herr. Also das Graffito war im Prinzip entfernt und wenige Tage später ist die Brücke eingestürzt.
Na, und hier denke ich,
humpelt der Hase, hier liegt der Pfeffer im Bett. Das ist der Grund für den Einsturz der Brücke. So.
Okay.
Was gibt's zu Nadel und Ronny noch zu sagen?
Wer ist das?
Das weiß niemand.
Das ist so wie Banksy.
Das ist geheim. Richtig. Oh. Es gibt einen Graffiti-Künstler, der in Dresden, also es gibt ganz viele Tags und auch größere Bilder, NUR. Und könnte man.
Aha, Nadel und Ronny.
Da schau her.
Ja, ja. Also ist aber optisch nicht vergleichbar. Die NUR-Tags und so, die sehen ganz anders aus als dieser Schriftzug unter der Carola-Brücke. Was aber passiert ist, vor vielen, es gab am Pirnaschen Platz ein Hochhaus, ein ehemaliges Prestigeobjekt. Mhm. Wirklich hohes, WBS-70-artiges Gebäude.
Ich erinnere mich, ja.
Da stand...
Nadel und Ronny.
Nee, ja. Warte mal, kurz. Wir müssen vorher anfangen. Da stand lange
Zeit... Du musst dich straffen.
Oh, sag mal, wenn du mir nicht reinquatschen würdest. Ich würde ja. Da stand lange Zeit, bis 87 stand da, der Sozialismus siegt. Nach der Wende haben Leute Spaß gemacht damit. Es stand zwischendurch mal dran, der Sozialismus siegt. Das ist ja in Dresden das gleiche Wort, ne? Dann stand dran, der Kapitalismus siegt und so. Dann war also genau, das war immer Graffiti. Vorher war es Leuchtschrift natürlich zu Ostzeiten. Und lange Jahre, bis 2019, stand da, Nadel und Ronny siegt. Also eine Adaption dieses Graffitis von der Carola-Brücke, dort Pirnascher Platz und so, dran geschmiert. So, wurde 2019 auch entfernt, leider. Genau, aber also... Es ist viel Elbe-Wasser, die Elbe runtergeflossen seitdem und es ist viel Spaß passiert, unter anderem wegen der politischen Debatten in Dresden um dieses Graffito. Mhm. Und das ist natürlich mit dem Einbruch der Carola-Brücke auch wieder. Naja, ich würde an dem Punkt vielleicht einen Punkt machen, weil wir das 20:58 haben.
Interessant. Und du scheinst sehr bewegt zu sein. Mich bewegt das alles jetzt nicht so doll, aber...
Nadel und Ronny, beweg dich nicht?
Du steckst da richtig Emotionen rein, oder? Das ist gut.
Ja, es berührt mein Dresden-Herz.
Ich fand wirklich ein bisschen anstrengend, obwohl das auch die Partei, die mir nahesteht, gemacht hat. Ich fand es anstrengend, dass sofort die Pressemitteilungen rausgeballert wurden. Schuldenbremse weg, Sanierungsstau, dies und das. Dass alle sofort wussten, was hier das Thema ist, so... Mag sein, ob es das, dass das irgendwie, aber wie schnell sozusagen die Gewissheit und Wahrheit da war.
Da finde ich die Nadel- und Ronny-Sache doch viel sympathischer.
Die ist sympathischer, ja.
Ich glaube, ja, mein Peak war, als ich dann gelesen habe, dass Habeck und, wie heißt die Außenministerin?
Baerbock. Die sind verantwortlich.
Baerbock, glaube ich, irgendwie zusammen eine Pressemitteilung rausgegeben hatten oder so, Bezug nehmend auf die Carola-Brücke mit der Überschrift, das Land darf jetzt nicht zerbröseln. Also das war mir alles zu viel Wortwitz.
Aber das war fake, oder?
Ich hoffe, aber...
Die Carola-Brücke ist ja jetzt auch nicht zerbröselt. Die ist zusammengefaltet, zusammengeklappt,
ja.
runtergefallen, weiß ich nicht.
Aber. Und der grüne Baubürgermeister wurde auch irgendwie... verantwortlich gemacht.
Ja, weil der.
Und Dirk Hilbert natürlich auch und alle sind schuld, müssen zurücktreten, keine Ahnung. Und dann steht die Brücke wieder auf.
Na. Nee, das ist Deutschlandfunk, Dresden, Habeck und Lemke. Land darf nicht zerbröseln.
Das ist wirklich. vielleicht witzig gemeint. Ja.
Wir müssen Tschüss sagen, denn wir müssen
auf Nadel und Ronny, vielleicht melden Nadel sie sich ja, ja jetzt.
Wir erwarten mit Spannung den Wiederabriss der Frauenkirche und verbleiben bis dahin mit unserer Parole: Nadel und Ronny siegt. Das war's, Linksrennradio.
Tschüss.